Ja, guten Morgen. Hey, ja, ich habe mich schon gut gehört. Du hast mich noch nicht begrüßt, aber ich habe dich beim Singen gehört. Das passt schon. Ja, ich bin wieder dran zu predigen. Ich habe eine Zeit lang einfach ein bisschen ausgesetzt, zeitlich bedingt. Und habe einfach jetzt angefangen, mich um ein Thema heute zu beschäftigen. Es geht um die Person Jona. So, jetzt denkt ihr alle, okay, die ein bisschen länger vielleicht im Glauben sind. Jona, Kindergottesdienst ist so ein paar Tage her, aber man kann sich gut dran erinnern und eigentlich ist es nichts Besonderes. Und ich habe mich auch gefragt, es sind 4 Kapitel, die dieses Buch beschreiben. Und die meisten von euch, beziehungsweise anders gefragt, wer kann mit Jona gar nichts anfangen? Das ist schon mal gut. Und wer hat sich vielleicht auch, wie ich, gefragt, wer oder warum wird Jona überhaupt erwähnt? Gut, dann ist die Predigt heute für mich alleine. Muss ich schon feststellen. Es geht nicht unbedingt heute um den Walfisch. Oder den großen Fisch. Das kann ich euch schon mal versprechen. Es geht vielmehr um eine Sache, die fast beiläufig mitlaufen bei dieser ganzen Berichterstattung. Und ich habe mir feststellen und ich habe mich fragen müssen, Gott, warum nimmst du diese Geschichte? Wieso nimmst du diese Begebenheit? Und ich glaube, dass Jesus oder dass Gott diese Geschichte und diesen Bericht nicht nur nimmt wegen dieser tollen, wunderbaren Geschichte mit diesem Walfisch, was jedem Kind, glaube ich, Jahrzehnte nach im Kopf bleibt, dass Jona durch diesen Wal gerettet wird, sondern da gibt's noch mehr im Hintergrund. Ich möchte kurz die Geschichte anreißen. Ich muss es kurz machen, damit man so ein bisschen auch den geschichtlichen Hintergrund weiß. Historisch bewegen wir uns in einem Zeitraum zwischen 772 und 754 vor Christus. Der König damals, der in dieser Stadt Ninive, kann ich ja schon mal vorausnehmen, regiert hat, war der König Assurdan der III. Und die Stadt Ninive liegt 800 Kilometer ostwärts von Jerusalem, also sprich im heutigen Irak, Nähe der Stadt Mosul. Und in dieser Zeit sprach Gott zu Jona. Und im ersten Kapitel fängt er direkt an und sagt, Jona, geh nach Ninive und ruf diese Stadt zur Buße auf. Im Originaltext, in meiner Übersetzung, lesen wir, mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wieder gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Jona hat das Wort bekommen, Jona macht sich auf den Weg. Und wie er unterwegs war, entschied er sich in der Hafenstadt Jaffo, das ist südlich von Tel Aviv, dem heutigen Tel Aviv, ob es für ihn nicht sicherer sei, wenn er nach Tarsis, das wird davon ausgegangen, dass es im heutigen Spanien liegt, wenn er dorthin reist. Ihm war wohl bewusst, dass er, wenn er im Land Gottes bleibt, in Israel bleibt, dass ihn Gott dort finden wird. Aber wenn er vielleicht tausende Kilometer weiter reist, hat er vielleicht die Chance, dass er vor Gott fliehen kann. Ein Prophet Gottes. Jona war ein Prophet Gottes. Er war definitiv ein Mann Gottes. Entschied sich in dem Moment ganz klar gegen Gott. Es war für ihn keine Unsicherheit, mal kurz im Glauben, mal so ein kurzes Wanken, irgendwie so, soll ich sehen? Es war eine ganz klare Ansage an Gott. Nein, ich werde den Auftrag nicht tun. Ich werde nicht ausführen. Ich werde nicht bei diesem Volk, nicht in diese Stadt gehen und das den Menschen erzählen. Man muss ihm vielleicht das zugute halten und sagen, wer war überhaupt dieses assyrische Volk? In Kapitel 1, Vers 2, wie gesagt, steht drinnen, mach dich auf und predige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Das assyrische Volk war bekannt, dass sie vor Mord, Gräueltaten keine Scheu hatten. Es war bekannt, dass dieses Volk Kriegsverbrechen durchgeführt hat. Das war eine Tagesordnung bei ihren Gefangenen. Sklaven wurden missbraucht, zu Tode gequält. Und es hätte definitiv gefährlich für ihn werden können, überhaupt als Hebräer in diese Stadt zu gehen. Weil zur damaligen Zeit war einfach da diese Feindschaft zwischen diesen zwei Ländern. Und man muss ihm vielleicht auch zugute halten, dass aus diesen menschlichen Aspekten her diese Unsicherheit, diese Flucht vielleicht aus menschlicher Sicht einfach gerechtfertigt war. Aber vielleicht auch war es ein anderer Beweggrund. Er war gewohnt, dass er Botschaften Gottes weitergegeben hat. Auch schlechte Botschaften, aber immer an sein eigenes Volk. Immer nur an seine eigenen, die ihn gekannt haben. Sprich, es fällt ihm leicht, seinesgleichen zu sagen, du, die Sache, die du da jetzt gemacht hast, die war jetzt nicht so in Ordnung. Aber für das assyrische Volk, warum sollte er diesen Feinden das sagen? Sollte Gott sie bestrafen doch? Was auch immer ihn dazu wirklich schlussendlich bewegt, dort nicht hinzugehen, ist reine Mutmaßung erstmal, Interpretation. Aber was wir festhalten können, es war Ungehorsam gegen Gott. Es war eine Rebellion, es war eine Auflehnung Gott gegenüber. In der heutigen Zeit, glaube ich, ist dieses Wort Ungehorsam schon fast salonfähig. Es ist ja fast schon fanatisch, falsch. Ja, Gehorsam als das Positive sozusagen finden wir eigentlich in unserem Wortschatz heute in der heutigen Zeit eigentlich gar nicht mehr. Aber was bedeutet es für Gott, wenn wir ihm gehorsam sein sollen oder ihm gehorsam sind? Gehen wir mal weiter. Jona hat sich entschieden, gegen die Botschaft Gottes zu gehen und in diese Stadt zu gehen, sondern bewegt sich auf das Schiff in gegengesetzte Richtung, 180 Grad, und denkt sich, jetzt bin ich weg von Gott, jetzt bin ich sicher. Er legt sich in das Schiff unter Deck und schläft. Aber Gott lässt es nicht darauf beruhen und denkt sich, Mensch, gut, jetzt ist der Jona weg. Gott hätte definitiv einen anderen Plan auch jetzt gehabt, vielleicht noch einen anderen Prophet auf den Weg geschickt, aber sagt nein. Ich habe Jona diesen Auftrag gegeben und Jona wird dieses ausführen. Und Gott nimmt einen Sturm zu Hilfe und sagt, so, jetzt lassen wir erstmal das Schiff ein bisschen durchschaukeln, lassen hier mal ein bisschen Wellen aufkommen. Und da fängt das ganze Dilemma an. Die meterhohen Wellen brechen ein, das Schiff droht zu sinken, die Schiffsbesatzung fängt an, komplett die Ladung über Bord zu werfen, mit dem Ziel, das Schiff leichter zu machen, damit das Schiff höher kommt, die Wellen schwerer ins Boot reinkommen und so weiter, physikalisch, und versuchen aus eigener Kraft, sich zu retten. Und was macht Jona weiter? Er schläft noch. Und erst die Besatzung des Schiffes muss ihn darauf aufmerksam machen, Jona, da ist was nicht in Ordnung. Es passt hier was nicht. Und die Besatzung fängt an, zu ihren Göttern und allen ihren bekannten Göttern zu beten. Und sie gehen zu Jona und sagen, Jona, egal was von Gott du hast, fang an zu beten. Und das ist so der Moment, wo ich mir denke, manchmal ist ganz schön kaltschnäuzig von diesem Jona. Es fängt an mit der Ungehorsam gegen Gott. Und durch seinen Ungehorsam, die Flucht, die er dort vor Gott begeht, nimmt er billigend den Tod der Schiffsmannschaft eigentlich in Kauf. Und gleichzeitig muss er durch Ungläubige zum Gebet aufgefordert werden. Und wir sehen, können langsam erahnen, wo Ungehorsam bei uns hinführen kann, Gott gegenüber. Es geht weiter, dass Gott durch das Los der Schiffsleute klar macht, Jona ist der Schuldige in diesem Moment. Der hat das Ganze verursacht. Und Jona wird auch darauf angesprochen und er sagt, ja, ich bin vor diesem Gott geflohen, Gott Israels. Und die Schiffsleute können es nicht glauben. Es wird nicht ganz genau beschrieben, aber ich glaube, die Schiffsleute wussten, was das für ein Gott ist, von dem Jona gerade flieht. Auch wenn sie nicht gläubig waren, sie wussten aber, was das für ein Gott ist, was der kann. Und sie fragen im Vers 10, warum hast du das getan? Und sie gehen weiter und fragen, Jona, was sollen wir jetzt mit dir tun? Was passiert? Was können wir jetzt tun? Und sie werfen wieder die Ruder ins Wasser und fangen zu paddeln und zu machen an. Sie wissen, das geht nur mit dem Tod aus, wenn wir hier jetzt nicht aus diesem Sturm kommen. Und beim Jona fängt langsam an, da was zu arbeiten. Er sagt sich, Mensch, ich fliehe hier gerade vor Gott. Ich gehe gerade in die gegengesetzte Richtung. Da ist dieses Boot, diese Besatzung, die läuft Gefahr unterzugehen wegen meinem Fehler, weil ich so eigenständig bin und gegen Gott arbeite. Und sagt, okay, die einzigste Chance, die ich jetzt sehe, ist, werft mich hier von diesem Schiff, schmeißt mich von Bord, dann wird sich Gott dementsprechend diesem Sturm antun. Und nach dem anfänglichen Zögern, weil sie einfach auch die Schuld nicht auf sich nehmen wollten, weil ihnen war klar, wenn er über Gott Bord geht, wird er sterben, werfen die Schiffsleute ihn über Bord, im Vers 11, 13 können wir es nachlesen. Und Jona sank ins Meer und augenblicklich war dieses Meer ruhig. So. Und wir lesen im Vers 16, und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn ein Opfer dar und taten Gelübde. Die Leute bekehrten sich. Wir sehen, wie aus einer verfahrenen Situation, auch wenn wir dementsprechend in die gegengesetzte Richtung gerade laufen, wie Gott es vielleicht möchte, wenn wir aber dann in dem entscheidenden Moment diese Umkehr drin haben, wie dann wieder Gott da was zum Guten richten kann. Wie Menschen sich verändern. Jona hat nicht gepredigt, Jona hat nicht missioniert in dem Moment. Aber sie haben gesehen, wie Gott hier gerade ein Wunder tut und haben gesagt, Mensch, diesem Gott wollen wir nachfolgen. Der Fisch, in der Bibel wird von einem großen Fisch gesprochen. Biologisch könnte das jetzt dieser Walhai sein. Oder es war kein Fisch, es war ein Säugetier. Dann wäre es vielleicht ein richtiger Wal gewesen. Unbedingt, es muss nicht ein Blauwal sein. Es war auf jeden Fall ein großes Tier, was kam und hat diesen Jona aufgenommen. Jona ist nicht gestorben. Er war 3 Tage und 3 Nächte in diesem Bauch. Und er hatte genügend Zeit, darüber nachzudenken, wie es jetzt weitergeht mit ihm. Und es sind auch manchmal diese Situationen, wo wir zum Nachdenken bewegt werden, wenn in unserem Leben gewisser Stillstand eingetroffen ist. Wenn wir merken, hier geht's gerade nicht weiter. Dann komme ich meistens auch zur Ruhe und stelle fest, Mensch, da muss sich was verändern. Jona konnte nirgends hin, diese Wahl. Der war halt umschlossen. Ja, der konnte vielleicht mal bis vor zum Maul kriechen, bisschen weiter hinter zur Schwanzflosse, aber das sind jetzt vielleicht 15 Meter, mehr ging da nicht. Und im 2. Kapitel schreibt er sein komplettes Gebet auf, sein Versprechen zu Gott gegenüber. Er besinnt sich darauf wieder, wer Gott ist, was für ein herrlicher Gott er eigentlich dient und was für ein Blödsinn er eigentlich gemacht hat. Und Gott gibt dem Fisch den Auftrag, Richtung Strand zu schwimmen, spuckt diesen Jona wieder an Land. Und wie er so an den Strand taumelt, der Jona, und feststellt, oh, gut, alles noch dran, bisschen rieche ich nach Fisch, wiederholt Gott seinen Auftrag. Jetzt weiß ich nicht, wie sich Jona fühlt in dem Moment und denkt sich so, Mensch, okay, die eine Situation habe ich jetzt gerade bereinigt, vielleicht hat Gott es schon anders gelöst, jetzt kriegt er schon wieder denselben Auftrag. Aber Jona wird nicht denselben Fehler nochmal machen. Er löst das Versprechen, das er Gott gegenüber gemacht hat, ein und bewegt sich Richtung Ninive. Und er erreichte die Vororte von Ninive und er spricht einen Satz. Kapitel 2, Vers 4. Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Mehr sagt er nicht. Er wird auch nicht direkt zum König vorgelassen. Es sind irgendwelche Teilorte, Vororte von Ninive. Genau wird es nicht beschrieben, aber aus historischen Funden und so weiter hat man das so ein bisschen rekonstruieren können. Man hat festgestellt, als Beispiel würde ich sagen, in 8 Städten hier würde jemand diesen Satz sagen und komplett umliegende Dörfer bis Laupheim zum Bürgermeister, jeder hat es auf einmal mitbekommen. Und was machen die Menschen? Sie fingen an, ihre Taten zu bereuen, begannen zu fasten, zogen Bußkleider an, bis hin zum König. Und das 40 Tage lang. In der Hoffnung, dass Gott gnädig ist und dieses Gericht, was auf sie zukommen soll, dass es wegkommt. Und wir lesen weiter, als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Wow. Was für eine Situation. Ein Satz, den der Jona von sich gegeben hat. Vielleicht auch völlig beiläufig, weil er gedacht hat, okay, jetzt bin ich zwar in der Stadt, ich habe nicht wirklich den Mut, die Lust, oder ich möchte eigentlich diese Botschaft diesem Volk, diesem vielleicht auch verhassten Volk, gar nicht geben. Und ich sag's einfach, damit Gott sich zufrieden gibt. Ich habe ja den Auftrag ausgeführt. Und macht's völlig beiläufig, sagt nur einen Satz, macht gar nicht mehr. Und dieses ganze Gebiet, die ganze Stadt fängt an, Buße zu tun. Wollen wir noch mal kurz rückblenden, was alles bisher passiert ist. Jona war zuallererst ungehorsam, geht auf das Schiff, der heftige Sturm kommt, daraus resultiert, dass er merkt, dass sein Verhalten war jetzt falsch, ist bereit für seinen Fehler einzustehen, wird über Bord geworfen und durch seine Umkehr kommen schon mal die ersten zum Glauben. Was er nicht wirklich mitbekommen hat, dass sie sich bekehrt haben, weil er war ja schon im Wasser. Aber er hat zumindest das Wunder mitbekommen. Weil ich glaube, wenn du im Sturm im Wasser drin hängst und das sind meterhohen Wellen und auf einmal, wie du im Wasser bist, ist auf einmal Ruhe, das hat er noch mitbekommen. Egal wie viel, ob er 1-2 Meter schon unter der Wasseroberfläche war oder nicht. Also er hat gemerkt, wie Gott dort gearbeitet hat. Und nun geht er zu den Menschen, die Gott nicht kennen, die absolut gegen Gott sind. Und er spricht diesen einen Satz und er erlebt eigentlich eine Erweckung. Er erlebt dort, wie Veränderung stattfindet in einer Stadt. Und trotzdem, irgendwie ist da im Jona noch was, läuft da noch ein bisschen quer. Der hat da eine andere Vorstellung. Jona, der als Hebräer, ein Mann Gottes, diese Gnade gespürt hat, am eigenen Leib. Trotz, dass er selber versagt hat eigentlich, hat ihm Gott eine weitere Chance gegeben. Und das ist eigentlich ja das, was er in dem Moment selber verstanden und eigentlich auch gemerkt hat. Und Gott gibt diesen Auftrag, Gott gibt ihm diesen Auftrag für die Stadt Ninive. Genau dasselbe eigentlich. Dass er sagt, geh dorthin, gib dieses Urteil weiter und er sieht, wie die Menschen sich auf einmal verändern. Vielleicht auch nur äußerlich, vielleicht auch nicht alle. Wir reden jetzt hier von ein paar hunderttausend in dieser Stadt. Und das mag vielleicht auch nicht ausgeschlossen sein, dass er eine andere Herzenshaltung oder nicht jeder dieselbe Herzenshaltung hatte. Aber Gott sah ihr Tun, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege. Es reute ihn das Übel, das sie ihn angekündigt hatte, und er tat's nicht. Der Jona, der jetzt gedacht hat, Mensch, jetzt bin ich mutig da reingegangen, habe gesagt, ihr Assyrer, ihr seid so ein schlechtes Volk, ihr werdet für eure Taten büßen, hat seinen ganzen Mut zusammengetan. Er steht jetzt da und denkt sich, super Gott, danke, jetzt habe ich mich wohl ein bisschen zum Obst gemacht. Wieder ein Grund für die Assyrer mehr, dass sie sagen können, guck mal, die blöden Hebräer, die schicken da einen Mann, der gibt uns irgendeine Botschaft, wir tünchen da ein bisschen Buße drüber. Und schon passiert da nichts. Und es kommt noch dreister. Im Kapitel 4, Vers 1 bis 2. Und das ist schon fast ein bisschen pumpig, was da der Jona zu Gott hinschmeißt. Das aber verdross Jona sehr. Und er war zornig und betete zum Herrn und sprach, ach Herr, das ist ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Land war, weshalb ich fliehen wollte. Denn ich wusste, dass du gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. Der dreht gerade den ganzen Spieß um und denkt sich, ah, das habe ich doch schon immer gewusst. Jona ist zornig über Gottes Gnade. Das musste mir erstmal runtergehen. Da habe ich gedacht, oh, Jona, Respekt. Da ist man fast schon mit dem Zeigefinger als Christ dabei und denkt sich, Jona, aber so darfst du doch nicht denken. Aber sind wir manchmal so weit weg von diesem Jona? Bin ich so weit weg manchmal? Sind wir vielleicht nicht auch manchmal ein Grund, warum Menschen wegen unserem Ungehorsam nicht errettet werden könnten? Wann habe ich Menschen das letzte Mal zur Umkehr aufgefordert? In den Versen des 4. Kapitels beschreibt Gott seine Gnade und Liebe für alle Menschen. Gott ist kein strafender Gott. Er ist ein gerechter Gott. Aber vor allem ein liebender. Und Jona wollte auf Biegen und Brechen sehen, wie diese Stadt untergeht. Er war am Boden zerstört, wie Gott diesen Zeitpunkt Gnade vor Recht hat walten lassen. Das würde uns nie passieren, oder? Und das ist vielleicht jetzt auch eine nette Geschichte, denkst du dir. Und ich bin ja so lange schon im Leben Christ und was auch immer der Alex jetzt hier vorne gerade erzählt, was hat es mit mir zu tun? Und ich möchte mal auf drei Aspekte nochmal kurz hinweisen und zusammenfügen. Der erste, von vorneweg, Gehorsam gegenüber Gott hält uns am Leben. Matthäus 7, 24. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baut. Dieses Haus wird bestehen. Wenn wir denken, dass wir schlauer sind als Gott und dass du besser fährst mit dem Gegenteil, was Gottes Plan ist, wirst du spätestens am Ende des Lebens merken, dass es schief ging. Wer von euch Kinder hat und den Kindern jedes Mal erzählt, nimm deine Finger von dieser heißen Herdplatte weg. Du wirst dich verbrennen. Hat das Kind zwei Optionen. Ausprobieren oder einfach mal dem Vater oder der Mutter vertrauen. Das Erstere kann man jetzt natürlich sagen, lernen durch Schmerz. Aber das Kind wird Schmerzen haben. Es wird ihm nicht gut tun. Und das Zweite, ich tue das, was meine Eltern sagen und ich vertraue darauf, dass es mir gut tut und dass es mir besser tut. Und so ist es auch. Die Brandblasen an den Fingern, an der Hand werden wegbleiben. Das Zweite, die Umkehr. Einmal gesehen jetzt auf Jona, aber auch die Stadt selber. Wir müssen uns immer wieder neu unsere Richtung überdenken. Wir müssen immer wieder neu schauen, sind wir noch auf der Spur Gottes? Laufen wir links, laufen wir rechts, so vielleicht schleichend. Am Anfang, wenn man einen Kompass in der Hand hat, sind 1-2 Grad Abweichung nicht wirklich entscheidend mit Kompasskarte. Aber spätestens nach den ersten 10 Kilometer und fortlaufend habe ich eine Abweichung, die ziemlich weit weg vom Ziel geht. Und wenn wir jetzt unser Leben nehmen, was jetzt auf die Jahre gesehen, auf die Kilometer und so weiter, wird eine kleine Abweichung uns immer mehr weg vom Ziel bringen. Und dieser Abstand zu Gott wird immer größer. Wir müssen diese Abweichung verhindern. Beziehungsweise, wenn wir sie feststellen, um 180 Grad vielleicht wieder zum Ausgangspunkt zurück, neu orientieren, neu ansetzen und vorauslaufen. Wenn wir gut sind, können wir 90 Grad machen und wieder zurücklaufen. Aber wir lassen uns mal lieber mit der Umkehr, setzen da an dem Ausgangspunkt an und fangen wieder mit neu Gott an. Und der dritte Punkt. Ich sehe manchmal die Gefahr, dass wir betriebsblind werden. Betriebsblind, was die Gnade Gottes betrifft. Und zwar, wenn wir als Christen nicht mehr den Blick für diese Gnade haben, dann ist echt was gewaltig schiefgelaufen. Und zwar mit dem Hinblick, dass wenn wir Sünde ansprechen, und davon bin ich überzeugt, Sünde muss angesprochen werden, Und ich bin kein Mensch, der von liberalen Weichspüler-Gedanken gut irgendwie und wir müssen den Menschen alles recht machen. Da bin ich ganz weit weg davon. Weil das spricht nicht in, oder das sagt die Bibel auch nicht. Aber wenn Gott die Gnade mir geschenkt hat, euch geschenkt hat, ist es ganz wichtig und klarzustellen, dass wenn andere die Gnade auch erfahren, dass wir uns darüber freuen dürfen und freuen müssen. Und nicht erst sagen, ja, du bist da zwar gläubig geworden, aber da war doch noch 1, 2, 3 und das Vorhalten. Na, oft sind es ja banale Dinge, dass da irgendwas im Untergrund noch brodelt. Nein, die Gnade Gottes ist für alle da. Ich durfte sie erleben, du durftest sie erfahren. Warum aber auch nicht dein Nachbar oder dein Arbeitskollege, der dich bis aufs Blut reizt? Ich glaube, das ist so dieselbe Situation, wie ein Jona erlebt hat, wenn er nach Ninive gegangen ist. Dieses Volk hat sein Volk bedrängt, hat's abgemerzelt, hat keine Ahnung, was mit diesem Volk gemacht. Und Jona geht hin und erlebt, wie Gottes Gnade in dieser Stadt gerade wirkt. Gottes Gnade, sie wird nicht bei dir und mir enden. Sie geht weiter hinaus. Und es muss unser Anliegen sein, zu sagen, wir wollen diese Gnade Gottes weitergeben. Wir wollen die Stadt Ninive als Symbol in unserem Umfeld sehen und so sagen, wir gehen hinaus, wir wollen diese Menschen erreichen, zur Umkehr bewegen und gehen dann gemeinsam den Weg mit Jesus, durch die Gnade Gottes. Amen.